Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Triathlon Hirn Podcast. Und heute verlassen wir mal die Welt des Triathlons und gehen in die Welt des Radsports. Ich habe heute den Kilian Fiefer bei mir. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Grüß dich.
Das ist gut, ja.
Am besten, bevor ich mal loslege, erzählst du mal deine Funktion, für was du tätig bist.
Genau, also ich bin Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher beim Tudor Pro Cycling Team. Bin eigentlich in der Organisation, wie gesagt, zum einen verantwortlich für alles, was Kommunikation angeht, Medienarbeit, unsere eigene Kommunikation plus halt Marketing, was sich natürlich bei uns vor allem auf den Verkauf bezieht, sprich Akquise von neuen Partnern. Aber ein ganz grosser Teil von der Arbeit ist natürlich Betreuung von den Partnern, die wir schon haben. Plus bin ich auch noch Teil vom Senior Management vom Team. Das ist eine Gruppe von 6 Leuten, die eigentlich so ein bisschen Geschäftsleitung darstellt vom Team.
Kommst du aus dem Business oder bist du da irgendwie reingeschlittert irgendwie?
Ja, ich denke sicher eher reingeschlittert, ja. Also ich habe das grosse Vergnügen gehabt, dass ich eigentlich nach meinem Bachelorstudium im Jahr 2016 ein Praktikum machen, ein Trainee bei Infront Rhinien, wo ja damals einer der grössten Sportvermarkter der Schweiz war. Und dort bin ich 7 Monate Teil von der Tour de Suisse-Organisation, also die Tour de Suisse umgesetzt hat. Direktion war es eigentlich gewesen. Und hat eigentlich nach dem Praktikum können bleiben und bin eigentlich vor allem im Verkauf, also in der Akquise von Sponsoren tätig gewesen. Und dort vor allem in erster Linie für die Radsportthemen, die wir betreut haben. Also Tour de Suisse war das gewesen, der Verband, der Schweizer Radsportverband. Und hat dort eigentlich auch unseren jetzigen Geschäftsführer, Raphael Meyer, kennengelernt, weil ich das Team im Verkauf damals geführt hat. Und ja, so bin ich eigentlich ein bisschen reingeraten. Hat er eigentlich auch, wo der Raffi mit dem V, wo die Firma gegründet hat, wo jetzt eigentlich auch das Team dazugehört, das Tudor Pro Cycling Team, habe ich dann eigentlich kurz darauf die Firma können, oder auch zu dieser Firma können stoßen und bin eigentlich so ein bisschen der zweite Angestellte gewesen, vom V nach dem Raffi. Ja.
Wie muss man sich jetzt, bevor ich auf das Team eingehe, wie muss man sich das vorstellen? Deine Arbeitstage sind wahrscheinlich, wenn es jetzt richtig losgeht, ziemlich lang, oder?
Ja, es kommt ein bisschen auf den Tag drauf an. Genau, also es ist sicher nicht jeder Tag wie der andere. Ich sage jetzt, heute ist so ein klassischer Bürotag. Haufen Sitzungen, Haufen Calls, die wir haben. Interne mit gewissen Coaches zum Beispiel auch, wo wir jetzt zum Beispiel gerade das Thema besprochen haben heute Morgen. Das Eurosport, wo wieder wieder Dokumentation machen über unser Team, wo diese Höhentrainingslager gehen auf der Sierra Nevada in Spanien. Das gibt natürlich viele Koordinationsarbeit. Dann haben wir aber auch zum Beispiel verschiedene Calls gehabt mit Partnern, zum Beispiel mit BMC gerade. Plus sind wir jetzt auch gerade ein bisschen dran, das Wochenende am Aufgleisen, wo wir die Flandern-Rundfahrt werden fahren am Sonntag. Und dort, eben, weil es halt ein grosses Rennen ist, weil es halt für Tudor, unser Hauptsponsor, auch sehr, sehr spannend ist, gibt es da auch relativ viel drum herum zu organisieren. Ja.
Ich gehe mal auf das Team kurz ein. Das wurde ja 2018 gegründet als Swiss Racing Academy Team.
Ja.
Und ihr habt ja, also Fabian Cancellara ist dann 2000 dazugestoßen. Und danach ging es eigentlich richtig ab, glaube ich, mit dem Team, oder?
Ja, genau. Also eben, man hat das am Anfang ein bisschen, wie soll ich sagen, vor allem begleitet, sage ich jetzt mal. Also der Fabio ist so ein bisschen als Götti dazugestoßen. Vor allem, weil man halt gleiche oder ähnliche Partner hatte wie das Team, BMC, DT Suisse und so weiter. Wo der Fabio halt so ein bisschen Götti-Rolle können übernehmen. Mal ins Trainingslager mit ist, halt da man mit einem Jungen telefoniert hat und so weiter. Und der richtige Einstieg ist eigentlich erst, wo das Team dann auch eben so im 2020 ein bisschen finanzielle Probleme bekommen hat. Wegen Corona, sprich, sie haben auch keine Rennen mehr können fahren. Die Sponsoren haben dann gesagt: Ja, gut, dann zahlen wir auch keine Rechnungen, wenn wir keine Präsenz haben. Und dann ist halt, ja, sind die Probleme entstanden und bei uns ist dann auch der Entschluss gefasst worden: Wir steigen voll ein, weil der Fabio hat einfach den wichtigen Satz gesagt: Wenn wir jetzt nichts machen, verlieren, was sind es, 13 junge Schweizer, den Traum, Veloprofi zu werden. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen der Schritt gewesen, dass wir gesagt haben: Mal, wir übernehmen das. Und dann, eben, wenn du sagst, ist es richtig abgegangen, es ist dann schon relativ schnell gegangen. Also, man hätte eigentlich durch eine Zufallsbegegnung eigentlich Tudor kennengelernt. Der Fabio hat den CEO, der Eric Pierson, kennengelernt. Und das war eigentlich Ende 2021. Dann hat es das erste Meeting darauf gegeben, ein paar Wochen später. Und nach dem ersten Meeting, 6 Wochen später, ist eigentlich der Deal in der groben Zeug schon gestanden. Also, es ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen, sodass wir dann eigentlich auch durch den Romandie 22 haben können kommunizieren, dass das Team künftig Tudor Pro Cycling Team wird heißen und dass man eben auch auf 23 Pro Lizenz anstrebt.
Man muss sagen, die Leute, die jetzt nicht wissen, Tudor ist eine Uhrenmarke, die ist 100% in der Schweiz hergestellt. ist auch im Triathlon so, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, da ist es ja auch immer so, dass verschiedene andere Marken, Uhrenmarken, in den Ausdauersport reingehen. Neben den Superstars, ich weiß, ich habe gesehen, David Beckham wird auch von Tudor gesponsert. Ich finde es klasse, wenn ein Schweizer Unternehmen so ein Team wie euch fördert. Und war das eine Herausforderung gewesen? Ihr seid quasi mit einer Profilizenz nachher sehr erfolgreich und stark gestartet am Anfang. Und dann hat sich ja eigentlich dann noch ein zweites Team gegründet in der Schweiz. Das ging dann so mit der internationalen Ausrichtung. Das kam das Q365-Team kam nachher hinterher.
Ja, aber ich denke, hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht. Ich denke nicht. Ich denke, alles, was Schweizer Bezug hat im Radsport, ist schlussendlich für den Schweizer Radsport auch gut. Ich denke, sie verfolgen halt auch ein bisschen eine andere Strategie. Du hast es angesprochen, ein bisschen einen internationaleren Ansatz. Für uns ist Swissness extrem wichtig, ist auch für Tudor extrem wichtig. Aber Tudor, du hast es angesprochen, ist ein Schweizer Unternehmen, gehört der Hans-Wilsdorf-Stiftung. Das ist die gleiche Stiftung, die auch Rolex dazugehört. Das ist eigentlich die Schwestermarke von Rolex. Und das Wissen ist für uns extrem wichtig. Das heißt, wir haben alle, also eigentlich unseren Servicekurs, dem sagt man eigentlich so, im Hauptquartier von einem Veloteam, wo Büros sind, wo das Lager ist, wo alle Fahrzeuge abgestellt sind, wenn sie nicht gebraucht werden. Das ist da bei uns in Sursee, im Kanton Luzern. Wir haben alle unsere Fahrzeuge, haben Schweizer Nummern. Das ist uns auch wichtig. Also das Wissen ist für uns extrem wichtig. Darum sicher auch ein anderer Ansatz. Aber eben, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob unser Team ein bisschen anders aussehen, vielleicht sogar anders würde heißen, wenn jetzt das andere Team nicht angekommen wäre. Ja.
Ihr habt in der Saison, ihr seid ja, wie ich eben bereits sagte, ziemlich stark. Ihr habt einen beeindruckenden Start hingelegt. Also das ist, wie kam es dazu? Habt ihr irgendwie an bestimmten Schrauben gedreht, mit Ernährung oder mit Trainingslagern oder was habt ihr da gemacht?
Ja, also ich denke, wir haben letzte Saison eigentlich schon überperformt. Also wir haben die Erwartungen gehabt, dass wir nicht manches Rennen werden gewinnen. Schlussendlich sind es die 11 gewesen, was für uns ein Riesenerfolg ist. Und jetzt das Jahr ist es eigentlich ja, weitergegangen im gleichen Schritt. Also wir haben natürlich das Jahr auch nochmal investiert, vor allem natürlich in die Fahrer. Wir sind eigentlich auch von 20 auf 28 Fahrer haben wir den Kader aufgestockt. Wir haben auch, uns ist es auch gelungen, halt wirklich schon arrivierte Grosse Namen an Land zu ziehen. Also ich denke dann an Alberto Dainese, der schon mehrere Grand Tour-Etappen gewonnen hat, und Matteo Trentin, auch ein Marius Meierhofer zum Beispiel, der schon auf World Tour-Ebene erfolgreich war. Und ich denke, das ist vor allem der Grund für den Erfolg gewesen. Ich denke aber auch, dass es, weil wir in der Vergangenheit so gut geschafft haben, vor allem weil wir im ersten Jahr in die Struktur investiert haben, dass wir eben gute Strukturen geschaffen haben, in der Infrastruktur, im Materialbereich, aber auch im Staff, sprich, dass wir einen Haufen Coaches haben, dass wir wirklich gute Mechanismen haben, etc., hat sich halt umgesprochen im Fahrerfeld, dass da wirklich, dass da etwas Gutes kreiert worden ist beim Tudor Pro Cycling Team. Und ich denke, das hat es uns ermöglicht, dass man eben genau so Fahrer an Land zieht. Plus haben dann halt auch schon gewisse Fahrer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist sicher so. Darum haben wir jetzt wirklich auch im Jahr 2024 schon ein paar Erfolge können erzielen können. Ja.
Korrigiere mich mit meiner Theorie. Mir ist aufgefallen, wie gesagt, Radsport ist sehr komplex, viel komplexer wie Triathlon, was Marketing und die Teams angeht. Mir ist nur aufgefallen, ich habe die großen Rundfahrten in den letzten Jahren gesehen, klar den Giro oder die Tour de France. Da waren ja vereinzelt auch, wie Gino Mäder, super starke Fahrer unterwegs. Kann es sein, dass das Team, was ihr habt, eigentlich, dass da mehr, weiß ich nicht, dass die Schweizer, die da drin sind, mehr hungrig sind, dass die irgendwie, weiß ich nicht, als ob das für die nochmal so ein Punkt ist, wo die sagen, jetzt erst recht, dass die da sich so viel Mühe und Gas geben vorne.
Ja, das ist ein fairer Punkt. Ich sage, es gibt einen Haufen Schweizer, die es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, Profi zu werden, nicht weil sie zu wenig gut sind, sondern weil sie Schweizer sind. Und weil sie eben nicht Franzosen oder Italiener sind und halt dort relativ starke Lobby-Antreffer im Radsport, oder? Weil es macht ja Sinn, dass du als französisches Team einen Haufen französische Fahrer hast, aber aus Sponsorensicht ist es interessant. Kulturell macht das auch absolut Sinn, sprachlich und so weiter. Und so gesehen hat die Schweiz sicher einen gewissen Nachteil gehabt in den vergangenen Jahren. Es gibt da viele Beispiele, zum Beispiel den Fabian Lienhard, der jetzt bei Groupama FDJ fährt, wo sehr, sehr spät Profi geworden eigentlich ist, für das Potenzial, das er hat. Und bei uns gibt es natürlich auch so Geschichten. Ich denke, wir nehmen immer den Yannis Voisard bei uns als Beispiel, wo das Potenzial vorher schon gehabt, Profi zu werden, das aber erst bei uns geschafft hat. Er war eigentlich Teil von der Swiss Racing Academy schon lange und hat auch mal die Chance gehabt bei Arkea. Das ist damals, ist meinte ich, noch das Pro-Team gewesen, ein Stagiaire zu sein, also sprich, so der letzte Drittel, letzte Viertel von einer Saison mit den Profis dort zu fahren. Ist eigentlich auch gut gefahren, aber hat halt, wie gesagt, die Chance nicht bekommen, dort auch zu bleiben. halt, weil ihm eben auch ein bisschen die Lobby gefällt hat, oder? Und das ist sicher ein fairer Punkt, dass die Schweizer bei uns die Chance bekommen und das Vertrauen halt auch vielleicht noch mehr wollen zurückzahlen, weil sie genau wissen, dass das vielleicht auch bei einem australischen, bei einem amerikanischen oder bei einem italienischen Team vielleicht nicht bekommen hat, ja.
Ich habe gelesen, dass ihr auch dieses Jahr mit der Giro startet.
Ja, das ist richtig, genau.
Also, das muss man dazu verstehen, beim Triathlon ist ja jeder, wie gesagt, einzeln, ihr seid ein Team. Wie wird dich darauf vorbereitet? Was sind eure Erwartungen da?
Ja, also ich denke, zum einen wissen wir natürlich schon, wir sind eben ein Jungsteam noch. Da wachsen jetzt die Erwartungen noch nicht im Himmel, das ist ganz klar. Umgekehrt gehen wir dort schon auch mit ganz konkreten Zielen her. Ich denke, wir haben keine Erwartung, was jetzt zum Beispiel eine Gesamtklassements-Rangierung betrifft. Ich denke, da fehlen uns jetzt auch die Fahrer dazu. Aber eben, wir gehen dort zum Beispiel voraussichtlich, sage ich jetzt mal, an Start mit dem Alberto Danese, der schon zwei Giro-Etappen gewonnen hat in seiner Karriere. Und wir haben, wie gesagt, auch in den Sprintzug von ihm auch investiert jetzt das Jahr mit neuen Fahrern im Leadout. Und ich denke, wir werden sicher an gewissen Sprintetappen anpeilen, dass wir dort erfolgreich sind, ja.
In den letzten Jahren im Radsport, die Medienpräsenz, hat die da zugenommen? Ist die wichtiger geworden?
Ich würde schon sagen, dass sie zugenommen hat. Ich denke, das zeigt schlussendlich auch, wenn man jetzt ein bisschen schaut, die Sponsoringstrukturen bei den Veloteams, die sehen viel besser aus als noch vor 10 Jahren, oder? Wo natürlich auch damit zu tun hat, aber die Dopingzeit aus der Vergangenheit, das hat natürlich nachgehalten, extrem lang. Ich sage eben, vor 10 Jahren hast du natürlich einen Haufen Mannschaften gesehen, die in erster Linie Sponsoren hatten aus der Industrie, aus der Radsportindustrie, Komponentenhersteller, Velomarken und so weiter. Und jetzt eben siehst du sicher einen Haufen Mannschaften, die jetzt auch wieder Sponsoren haben, die nicht aus der Industrie sind, aber sei es das Tudor, sei das Breitling, sei das Dubes oder jetzt zum Beispiel auch Lidl bei Lidl Trek. Also, das ist sicher ein Zeichen, dass das Interesse wieder grösser wird, weil schlussendlich würden die Firmen wahrscheinlich sonst gar nicht investieren in Radsport. Oder aber ich denke zum Beispiel so Geschichten wie die Netflix-Serie zeigt zum einen, dass das Interesse viel grösser geworden ist. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine positive Konsequenz. Also, Tour de France-Veranstalter haben glaub, gesagt, letztes Jahr, aber sie haben 20% mehr Zuschauer an den Strassenrändern gehabt und das können sie auch zurückführen auf die Netflix-Serie. Also, es ist sicher eine positive Entwicklung spürbar. Ich denke, das kann man schon sagen.
Ja, genau, da wollte ich hinausgehen. Man sieht auf Netflix viele Dokumentationen und die meisten sind momentan über den Radsport. Die sind relativ alle gut und spannend, weil man hat ja sonst weniger diesen Einblick dahinter, was wirklich also bevor der Fahrer auf die Strecke geht, wie er da vorbereitet wird, was ein unglaublicher logistischer Aufwand hinter mit den wie Trainer, Ernährung in dafür vorzubereiten. Vielleicht weiß ich, psychologische Betreuung ist wahrscheinlich heute auch noch wichtig. Ich wurde jetzt auch noch mal kommuniziert. Ich glaube, bei Swiss Cycling war das ein Thema gewesen, dass man die Leute auch da nicht alleine lässt.
Genau, ja, Swiss Cycling hat eine Anlaufstelle geschaffen, eigentlich eine unabhängige, wo sich eigentlich alle ihre Athleten melden können. Und das ist sicher eine tolle Sache. Aber wir haben jetzt in dem mentalen Bereich haben wir jetzt noch niemanden bei uns im Team, der sich um das kümmert. Wir lassen die Athleten natürlich frei, sich jemanden zu suchen. Aber ich denke, eben von unserer Seite her ist es sicher auch wichtig, dass das eine unabhängige Person wäre, wo die Athleten auch darauf vertrauen können. Aber das, was du vorher gesagt hast, wegen der ganzen Logistik und so weiter und wegen der Dokus, die eben vor allem die Hintergründe vom Radsport zeigt, das ist schon etwas, was wir immer wieder gemerkt haben, dass das die Leute extrem interessiert, ob sie jetzt Radsport interessiert sind oder nicht. Weil wir haben Haufen, aber Tudor bringt zum Beispiel einen Haufen Gäste immer an die Rennen, wo sie eigentlich die Boutique der verschiedenen Länder anbieten, dass sie dort ihre Kunden können einladen können, dass man mit denen zum Beispiel an einem Rennen auch mal auf ein Velo geht, Strecke abfahren im Vorfeld, dass man sie dort zum Bus nimmt, das Meet and Greet mit dem Fabio zum Beispiel organisiert und. Und dort merken wir schon, das ist unglaublich das Interesse, das der Radsport kann wecken kann. Nicht unbedingt wegen dem Sport, sondern eben, wenn man den Leuten ein bisschen erklärt, wie die ganze Logistik funktioniert, wie viel Staff was da involviert ist und. Das interessiert die Leute relativ schnell.
Kann man das so pauschal sagen oder dürftest du das sagen, wie viel Geld am Ende des Jahres in so einen Fahrer investiert wird, jetzt außer das Gehalt, das nehmen wir jetzt mal vor, sind das schon relativ hohe Beträge wahrscheinlich?
Ja, also das ist die Bandbreite, denke ich, auch bei den World Teams ist extrem gross. Also eben, man redet ja da bei einem Pogacar von kolportierten 6,5 Millionen und der Mindestbetrag auf World Tour-Ebene ist, also Mindestlohn ist festgelegt von der UC, der ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, etwa bei 38.000 Euro. Und es gibt sicher einen Haufen Fahrer, die nicht mehr haben als die 38.000 Euro. Also die Bandbreite ist sicher enorm gross. Wir haben bei uns eben auf zweiter Stufe, wo wir uns befinden, das Team, ist der Mindestlohn noch ein bisschen tiefer. Aber wir haben uns eben immer entschieden von Anfang an, dass wir eigentlich den Mindestlohn übertreffen wollen, auch den Mindestlohn von der World Tour. Weil eben gerade wir haben einen Haufen Schweizer und als Schweizer mit dem Lohn in der Schweiz zu leben, wäre halt auch entsprechend schwierig, oder?
Was sind denn die nächsten Schritte, um das Team an die World Tour zu bringen?
Genau, ja, der Qualifikationsprozess ist ein bisschen komplex. Also es gibt eigentlich, es ist so, für die World Tour zu kommen, muss man eigentlich innerhalb von einer 3-Jahres-Periode innerhalb von den 18 besten Teams sein. Also das heißt, am 18 meisten Punkte haben von all diesen Teams, die auf Profistufen unterwegs sind. Und der 3-Jahres-Zyklus hat letztes Jahr angefangen, ist jetzt im Gang und geht eigentlich noch bis Ende von der nächsten Saison. Also wenn wir Ende 25 geschafft haben, in den ersten 18 Teams der Welt zu sein, werden wir im 26 in der World Tour fahren. Und da gibt es aber eben auch noch die jährlichen Ranglisten, die eigentlich definieren, wer Wildcards überkommt, also wer eigentlich von den World Tour Rennen muss eingeladen werden. Für die, die eben sich mit dem Radsport ein bisschen auseinandersetzen, das sind jetzt eben im Moment zum Beispiel Lotto Destiny und Israel, wo letztes Jahr die zwei besten Pro-Teams gewesen sind und darum müssen eigentlich an die Rennen eingeladen werden. Also, wenn wir es jetzt das erschaffen, zu den zwei besten Pro-Teams zu gehören, also die zwei besten Teams auf zweiter Stufe, dann wäre es uns möglich, nächstes Jahr zum Beispiel auch schon Tour de France zu fahren, ohne dass wir in der World Tour sind.
Was heißt das denn, wenn ihr Tour de France fahren würdet, dann macht sich auch eine Tür für neue Sponsoren auf. Ich denke mir, ihr werdet ja viel mehr Geld brauchen nachher, ne?
Ja, mehr Geld brauchen nicht unbedingt. Also mit der Struktur, die wir jetzt haben, könnten wir eine Grand Tour fahren. Wir fahren jetzt den Giro. Wir haben es uns auch schon überlegt, uns jetzt vielleicht für eine zweite Grand Tour zu bewerben, das Jahr schon. Wir haben es aber eigentlich eingeladen. Darum, eine Tour de France zu fahren, wäre sicher schon möglich mit der Struktur, die wir haben. Aber eben, was du ansprichst, ist natürlich absolut richtig. Ich meine, wenn man auch früh schon kann kommunizieren kann, dass man eine Tour de France fährt im nächsten Jahr, weckt das natürlich Interesse, gerade in einer Schweiz, wo jetzt das Radsportinteresse und auch die Kompetenz nicht extrem hoch ist, aber ein Tour de France hat natürlich einen riesen Stellenwert und mit dem kann eigentlich jeder sportinteressierte Schweizer und jede sportinteressierte Schweizerin etwas anfangen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist einer der größten Träume der Profis, dass sie mal eine Etappe winnen auf der Tour de France. Das ist, glaube ich, das eine das größte.
Absolut.
Jetzt habe ich gar nicht euren Kalender. Der geht, glaube ich, nur bis April auf der Seite. Aber ich denke mal, die Tour de Suisse wird wahrscheinlich euch auch fest eingeplant sein.
Genau, ja, genau. Also die dürfen wir fahren, da sind wir eingeladen worden wieder. Und für uns ist natürlich durch das Swiss Schweizer Team hat einen extrem grossen Stellenwert, ja.
Da muss ich nochmal nachfragen, das weiß ich nicht genau. Schont ihr manche Fahrer bei irgendwelchen, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig, das soll jetzt nicht komisch klingen, die Tour de Suisse ist, schont ihr welche Fahrer oder sagt ihr nein, die gehen alle raus und müssen die Leistung bringen? Wie funktioniert das?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie man natürlich, also man nominiert natürlich Fahrer. Durch das Swiss sind eigentlich 7 Fahrer am Start. Und dann tun wir natürlich nominieren oder man nimmt die Fahrer mit, die natürlich auch je nach Etappe, wo man den vorfindet, auch können performen, oder? Also sprich, ein Tour de Suisse ist jetzt in der Regel ein Rennen, das selten eine ganz flache Etappe hat. Unser Sprint, wir haben eigentlich zwei Sprinter bei uns. Das ist zum einen Alberto Danese, der voraussichtlich den Giro wird fahren. Und zum anderen der Arvid de Klein, der wirklich ein reiner Sprinter ist, der weniger gut ja, auch kürzere Anstiege reinkommt. Er ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Mann für die Sprintankünfte an einer Tour de Suisse, oder? Und dann schaut man natürlich eben, hat es Zeit gefahren? Hat man eine Chance, dort gut zu fahren? Und dann ist es natürlich schon so, wenn man natürlich ab den einen oder anderen Schweizer mitnehmen kann, Tour de Suisse, dann probieren wir das schon zu machen. Aber eben, man tut eigentlich die Saisonplanung, sprich, wenn, als welcher Fahrer, an welchem Rennen im Einsatz ist, mit dieser Planung fängt man eigentlich schon im Dezember an, oder? Und dann ist es natürlich so, dass es dann halt aber ein Haufen passieren kann. Gerade jetzt im Moment, wo in Belgien viel gefahren wird, in Nordfrankreich, in den Rennen, die wirklich hektisch sind, wo es über Kopfsteinpflaster geht und, wo schmale Straßen befahren werden, gibt es entsprechend auch viele Stürze, oder? Und plus, Stürze ist natürlich das eine, Verletzungen ist das andere, plus halt Krankheiten, die passieren können. Dann ändert sich so ein Plan natürlich schnell. Aber wenn wir jetzt den Tour de Suisse anschauen, wir haben eigentlich schon im Dezember eine gute Ahnung, wer was wir gerne mitnehmen möchten. Dann kann es natürlich eben auch sein, dass noch das eine oder andere passiert. Aber die Planungen, die fangen natürlich schon früh an, weil man halt auch das Training entsprechend muss anpassen und.
Wie hat Fabian Cancellara darauf einen Einfluss? Begleitet er euch zum größten Teil oder ist er irgendwie präsent bei euch?
Präsent ist er sehr, ja. Also ich sage jetzt, der Fabio hat bei uns eben einen Stell vom Senior Management natürlich auch. Er ist Teambesitzer und wir müssen ihn natürlich, aber er hat jetzt nicht den ganzen, oder er hat jetzt nicht extrem viel Zeit. Seine Ressourcen sind natürlich auch beschränkt und darum probieren wir ihn schon dort einzusetzen, wo er am meisten helfen kann. Gerade in meinem ersten Jahr war das auch viel gewesen, wenn es darum geht, bei Sponsoren Türen aufzutun. Der Fabio hat ein riesiges Netzwerk, wo er uns
Ja.
extrem gut kann helfen kann. Plus natürlich auch, wenn es darum geht, mit Rennveranstaltern zu reden, wo es eben darum geht, uns einzuladen, Wildcards zu geben. Dort hat er ebenfalls ein riesiges Netzwerk, wo er uns sehr gut können helfen, sodass wir halt eben im ersten Jahr von unserem Bestehen auf Profi-Level wirklich schon sehr guten Rennkalender hatten. Und präsent, ja, im Moment hat er gerade den Fuß gebrochen, leider, darum ist er ein bisschen weniger im Büro, aber sonst ist er. Ja, ich würde jetzt mal sagen, in einem Monat 6, 7 Mal im Büro. Das ist so ein bisschen die Regel, würde ich jetzt mal sagen. Und er probiert natürlich so an so viele Rennen zu kommen, wie es noch geht. Er ist jetzt am letzten Wochenende in Belgien gewesen, bei E3 und wird jetzt auch das Jahr vom Freitag bis zum Sonntag auch in Flandern sein für die Flandern-Rundfahrt. Ja.
Ich möchte mal so ein klein bisschen in den Triathlon reingehen. Beschäftigen sich oder so Leute wie du im Radsport oder die Radsport-Profis gucken sich ein bisschen Triathlon an, finden die das lustig oder ist das überwiegend gar nicht auf dem Schirm, was die Triathleten auf dem man sieht an deinem Gesicht, du bist am Überlegen, ja.
Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob irgendein Fahrer, vielleicht weißt du, früher mal sogar aus dem Triathlon kommt. Das gibt es ja immer wieder mal. War mir jetzt aber nicht bekannt. Ich würde jetzt Triathlon auch nicht als den Sport beschreiben, weißt du, wo irgendwie die Fahrer ein grosses Interesse haben. Ich denke, man sieht immer ein bisschen, wenn man Profis anschaut im Radsport, zum Beispiel der Motorsport, ist so ein Sport, wo sehr viel begeistert. Im Triathlon könnte ich jetzt aber nicht das Gleiche sagen. Es gibt sicher immer mal wieder etwa den einen oder anderen Velofahrer, der gerade nach der Karriere sich ein bisschen an Triathlon macht, vor allem so Richtung Langdistanz geht. Das gibt es immer mal wieder, wo das auch sehr erfolgreich macht. Aber bei unserem Team wüsst ihr jetzt kennen, was sicher viel machen, gerade so in der Offseason, ist halt auch mal joggen gehen, dass man auch dort mal wieder ein bisschen Schläge auf die Knochen bringt und mal wieder ein bisschen andere Belastung hat. Aber jetzt so als Triathlon-Fan hat sich bis jetzt noch keine geltend für uns, ja.
Ja, ich glaube, selbst wenn so die alten Hasen, Jan Frodeno und so weiter, wenn die da mit einem 36er, 37er Schnitt fahren, das ist für euch dann eher nicht so spannend.
Ja, aber die haben ja vorher schon etwas gemacht und müssen nachher nochmal, oder? Also,
Ja, die waren nur schwimmend am Anfang. Das Laufen wäre vielleicht dann nachher noch ein bisschen spannender. Die ganze Materialschlacht, die gibt es vor allem im Triathlon. Jetzt hat man ja auch gesehen, lustige Jumbo Visma mit den großen Helmen. Wie blickt ihr da überhaupt durch? Das Regelwerk wird ja wahrscheinlich für mich gefühlt von Rennen zu Rennen immer angepasst und geändert für die Fahrer.
Das Regelwerk wieder anpassen, Mensch.
Ja, jetzt so von der Aerodynamik oder jetzt die Bremsen kommen so oder der Lenker darf nicht so sein.
Nein, also das ist eigentlich im Radsport, also es ist wirklich im Straßenradsport ist eigentlich wirklich komplett alles reguliert. Also es gibt eigentlich wirklich nichts, wo es nicht eine Regel gibt dazu. Das ist zum Beispiel im Mountainbike ist das ein bisschen anders, dort hat man weniger reguliert. Aber im Radsport ist, ob jetzt das Reifendichte ist, ob das die Lenkerlänge ist, ob das die Gabelhöhe ist, da ist wirklich alles reguliert. Also darum eben die Diskussionen um den Helm sind eigentlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, überraschend für mich, weil der Helm, bevor du da fahren kannst, muss eigentlich bei der UC durch einen Prozess gehen. Und sprich, die UC muss eigentlich das Design muss das durchwinken. Und das ist auch gemacht worden, sonst hätte es ihn gar nicht dürfen fahren dort bei Parinizza und beim Tirreno Adriatico. Darum hat mich das jetzt ein bisschen überrascht. Mal schauen, was da noch passiert auf nächste Saison. Kann sein, dass das Regelwerk angepasst wird. Aber nein, wir probieren natürlich auch, unser Material immer weiterzuentwickeln. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir doch das Gefühl haben, dass wir dort das Anführungs- und Schlusszeichen, kleines Jungsteam auch noch mehr können aus unseren Fahrern rausholen, weil wir jetzt nicht die grossen Stars bei uns haben. Und da machen wir extrem viel. Also, wir sind jetzt gerade letzte Woche sind wir bereits zum vierten Mal seit diesem Bestehen Silverstone im Windkanal gewesen, haben dort Material getestet, haben aber auch Positionen, verschiedene Positionen von der Fahrer, Entschuldigung, getestet und und. Sind dort auch dran, dass wir halt mit all unseren Partnern einen Schritt vorwärts machen. Sei das jetzt zum Beispiel bei der Weiterentwicklung von Rennanzeigen. Helm ist natürlich ein grosses Thema, aber natürlich auch das Velo, wo man jetzt das Glück haben, dass BMC gerade auf diese Saison ein neues Velo rausgebracht hat. Team Machine R, wo wirklich extrem gut funktioniert, sehr, sehr schnell ist und sicher auch ein Teil vom Geheimnis von dem Erfolg ist, und wir das ja schon dürfen feiern.
Ich weiß nicht, ob du nur mitbekommen, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt oder sagen darfst. Der Team BMC stand ja mal zum Verkauf, ne? Oder nicht die Marke, nicht das Team.
Ja, da weiß ich eigentlich auch nur, was wir können in der Presse lesen. Also die Velomarke BMC wäre das, genau. Kann ich aber jetzt im Moment nichts sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals wieder etwas können lesen zu dem
Nein,
Thema.
nein, ich habe auch
Aber
nichts
eben, das ist ja
gefunden. Deswegen habe ich gedacht, ich frage
genau.
dich mal, oder ob das vielleicht auf euch einen Einfluss hätte, aber ich denke mal, ihr habt ja langfristige Verträge mit den ganzen Leuten.
Genau, gerade mit BMC haben wir einen Vertrag, der noch 6 Jahre laufen, wenn mich alles täuscht. Also das ist wirklich ein langfristiger Partner. Und eben das Ganze, wie soll ich sagen, im Radsport ist es eh so ein bisschen, ist eh ein bisschen ein Umschwung im Gang gewesen, halt mit eben Private Equity, wo eingestiegen ist, mit auch Private Equities aus dem Mittleren Osten und so weiter, wo ja auch andere Velomarken übernommen worden sind oder auch Kleidermarken und. Aber eben bezüglich BNC wisst ihr jetzt nicht, ob da noch etwas gegangen ist, seit wir das letzte Mal etwas können darüber lesen.
Ja, für mich wäre das Spannendste eigentlich, dass Decathlon ein Team stellt mit den Originalsachen angeblich. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert wird alles.
Du, also bis jetzt eigentlich läuft es dem Team sehr, sehr gut, ja. Und was man über die Velos gehört, ist eigentlich bis jetzt auch sicher nichts Negatives gewesen. Also das heisst eigentlich schon relativ viel, wenn man das sicher gleich mal würde hören. Und eben Decathlon hat wirklich auch gleich mal schon gesagt, eben sie wollen das schnellste Velo von der Welt herstellen, haben da extrem viel investiert. Und ja, sind wir gespannt, was bei dem Team noch hingeht. Aber sicher, die Saison hat für sie schon sehr, sehr gut gestartet, das kann man sicher sagen.
Ich wollte dich mal noch was am Schluss des Podcasts eingehen und das auch nicht zu groß thematisieren. Letztes Jahr gab es einen schweren Sturz von Gino Mäder. Ihr habt danach die Tour abgebrochen. Keine Frage, es war ein Schock für euch, selbst auch bei uns in der Triathlon-Welt war er bekannt. Er war bekannt dafür, dass er sehr menschlich war. Ich natürlich kann ich nur dem das sagen, was ich gelesen habe über ihn, dass er ein sehr guter Mensch war, vor allem auch, er hat gesagt, er möchte Radprofi werden, er möchte seine Eltern wieder, die geschieden sind, zusammen auf der Radstrecke treffen.
Ja, also eben, wir haben mit dem, das kann ich sagen, wir haben mit dem Gino sehr gute Gespräche geführt gehabt. Wir hatten ihn sehr gerne bei uns gehabt, ist ja letztes Jahr noch bei Bachrhein gefahren. Und von dort her, ja, wir hätten uns extrem gefreut, wenn er bei uns gefahren wäre. Aber eben, wie soll ich sagen, das Interesse war gegenseitig gewesen, aber es war jetzt nicht so gewesen, dass man da mit dem Gino schon unterschrieben hätte oder so. Das nicht.
Hat das du bist natürlich jetzt sehr stark in der Schweizer Szene drin. Was hat das überall ausgelöst, dass er verstorben ist?
Das meine ich natürlich
Ich meine jetzt so zum Beispiel,
ein riesen Schock gewesen.
dass auch Strecken anders vielleicht, vor allem wo er gefahren ist, wo wir diskutiert haben, sagen alle, boah, da ist richtig gefährlich. Da wo er lang wird, gab es irgendwelche Anpassungen oder war das dann einfach nur ein tragischer Sturz?
Ja, das ist echt, ja, das kann man sagen, ist es wahrscheinlich schlussendlich gewesen. Es hat ja eine Untersuchung gegeben, wo man eigentlich den Unfall probiert hat nachvollziehen und schlussendlich, ja. Es ist eigentlich wirklich auch als Selbstunfall deklariert worden von der Behörde. Und darum kann man jetzt auch niemandem die Verantwortung in die Schuhe schieben, beziehungsweise halt irgendwelche Anpassungen fordern, oder? Also dort ist wirklich eigentlich im Nachgang nichts passiert, was jetzt Konsequenzen hat für eben Rennveranstalter oder die Sicherheit von der Rennen. Und aber es ist halt schon so, wenn du mit dem Fahrer redest, auch von unserem Team, die sind sich bewusst, das hätte ihnen können passieren und das hätte sie können treffen, oder? Also das fährt im Radsport einfach schlussendlich immer irgendwo ein bisschen mit, oder? Und du kannst halt auch nicht jede Kurve zu jeder Zeit irgendwie kontrollieren oder absichern. Das ist halt eben auf Etappen, wie es jetzt da sind, wo wahrscheinlich etwa 180 Kilometer lang war, über 2 oder 3 Alpenpässe gegangen ist. Das kannst halt schlicht einfach nicht kontrollieren, oder?
Ja, man darf auch nicht vergessen, trotz der Sperre, ihr habt ja die Strecken immer schön abgesperrt, das haben wir Triathleten meistens nicht. Radsport allgemein ist auch einfach gefährlich. Ob du im Rennen fährst, im Triathlon, im Radsport, es ist einfach wirklich teils gefährlich geworden.
Ja, immer gewesen, immer gewesen. Ich denke, eben, es wird aber gerade heute, oder, wo es wirklich um Sekunden geht, oder wo gekämpft wird um Positionen. Aber man sieht das halt auch seit mehreren Jahren schon. Das ist echt früher als Team BMC, wo das so ein bisschen gebracht hat, oder, dass man auch als Gesamtklassementsfahrer weit vorne im Feld fährt, um eben Stürze zu verhindern. Das hat ja dazu geführt, dass halt die Positionskämpfe noch ein bisschen intensiver werden und halt das Rennen durch das vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher. Aber eben, ich denke, der Radsport ist sicher immer gefährlich gewesen. Aber ich denke, wir haben natürlich riesen Fortschritt gemacht im Materialbereich, dass es auch dort noch ein bisschen sicherer geworden ist. Aber eben der Radsport ist immer gefährlich gewesen und wird leider halt auch immer gefährlich bleiben, irgendwo durch.
Wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Wir haben jetzt wirklich ein gutes Gespräch geführt. Hat mich gefreut. Du hast sehr viele gute Informationen über das Team gegeben. Und ich danke dir nochmal. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Profi-Team sich so an, ich sage das wirklich, einen kleinen Podcast wendet. Das finde ich super, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
Du, immer gern.
Jetzt gib mir noch eine kleine Einschätzung, wo ihr wo ungefähr platziert sein werdet? Was schätzt du oder was wäre dein Traum dieses Jahr?
Also Traum, also ja, aber ich denke, unser Ziel ist sicher, dass wir vielleicht Ende nächstes Jahr, dass wir es schaffen, zu den zwei besten Pro-Teams zu gehören, was uns eben würde ermöglichen, Wildcards überzukommen bei einer Tour de France, bei einer Paris-Roubaix, auch für eine Vuelta in Spanien und so weiter. Das Jahr sind wir jetzt eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, im Moment auf Platz 3 auf dieser Rangliste. Also wir sehen, rangmäßig fehlt nicht allzu viel, aber eben, wenn man den Abstand anschaut auf die zwei größeren Pro-Teams, Lotto Destiny aus Belgien und Israel Premier Tech, dann sieht man schon, dass dort noch ein bisschen etwas fehlt. Also ich denke jetzt, für das Jahr wäre es wahrscheinlich noch nicht ganz realistisch, von dem schon zu träumen, aber ich denke, für 2025 ist das sicher ein realistisches Ziel. Ja.
Was ich jetzt komplett vergessen habe, noch die Rad-WM ist dieses Jahr in Zürich. Seid ihr da auch komplett am Start, oder?
Nein, die WM wird eigentlich in den Nationalmannschaften gefahren. Also sprich, das wird organisiert und umgesetzt eigentlich von der Nationalmannschaft. Da sind dann eigentlich die Fahrer aufbieten, die bei verschiedenen Teams tätig sind. Also es kann durchaus sein, dass die Schweizer Nationalmannschaft mit einem oder anderen Fahrer von uns am Start sein wird. Und dann natürlich halt auch andere Nationalmannschaften, die wir noch Fahrer haben aus diesen Ländern. Also ich denke, wir haben sicher jemanden aus Luxemburg am Start, jemanden aus Schweden, wenn nicht sogar zwei, vielleicht sogar noch jemanden aus Dänemark, das werden wir sehen. Aber nein, die werden eigentlich in den Nationalmannschaften gefahren. Was wir sicher sind, also wir werden vor Ort probieren, etwas zu aktivieren, auch wieder etwas für den Schweizer Radsport zu machen. Der Fabio ist auch noch Botschafter von der WM, ist dort noch engagiert. Und uns als Firma und als Team wird man sicher irgendwie vor Ort können antreffen. Ja.
Alles klar, Kilian, ich danke dir für das tolle Interview.
Danke
dir. Ich wünsche euch da alles Gute.
Merci.